5 Minuten, wir haben ja nicht ewig Zeit, aber heute doch wieder etwas länger, nämlich 5x5 Minuten für unsere Sommeredition, den Deep Dive für Sie. Ich bin Lisa Becke, Redakteurin im Sternhauptstadtbüro. Und wir wollen heute sprechen über eine der größten und drängendsten Baustellen in Deutschland, das ineffiziente Gesundheitssystem. Franz Knieps ist deshalb heute hier, der sich mit dem deutschen Gesundheitssystem auskennt wie wohl nur wenige andere. Zuletzt war er der Chef des Dachverbands der Betriebskrankenkassen. In den frühen 2000ern war er mehrere Jahre Abteilungsleiter bei Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Nun ist er gerade frisch im Ruhestand und kann damit hier ganz offen sprechen, das hoffe ich zumindest. Hallo Herr Knieps.
Hallo, das durfte ich aber schon immer.
Umso besser. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, sie steigen in schwindelerregende Höhen, viele gesetzlich Versicherte klagen über lange Wartezeiten für den Arzttermin. Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern sind eigentlich immer überlastet. Noch immer schicken sie den Arztpraxen Faxe hin und her. Ist unser Gesundheitssystem noch zu retten?
Naja, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Jedes Land hat ein Gesundheitswesen. Ob es so bleiben kann, wie es ist, das ist eine ganz andere Frage. Das kann es nicht. Sie haben ja in der Anmoderation schon von einem ineffizienten Gesundheitswesen gesprochen. Das würde ich sehr unterstreichen, dass das System ineffizient, kleines Beispiel, im internationalen Vergleich haben wir sehr viele Ärztinnen und Ärzte. Im internationalen Vergleich haben wir ausreichend Pflegekräfte und andere Gesundheitsberufe. Wir schaffen es aber, das System so zu organisieren, dass vor Ort immer ein echter oder gefühlter Mangel da ist.
Und gleichzeitig schaffen wir das in Deutschland auch noch, dass wir eigentlich so viel Geld für die Gesundheit ausgeben wie kein anderes Land in Europa. Über 12% unseres Bruttoinlandsprodukts war das zuletzt. Wie kann das denn sein, also dass wir immer mehr Geld auch in das System pumpen, die Beiträge aber trotzdem immer weiter steigen müssen?
Also zum einen ist Gesundheit ein anderes Gut als andere Wirtschaftsgüter. Gesundheit besteht überwiegend aus personalintensiven Dienstleistungen und diese Dienstleistungen sind nicht so rationalisierbar wie zum Beispiel eine Güterproduktion. Das zweite ist, Gesundheit hat sehr viel mit persönlichem Befinden zu tun. Und viele Dinge, die wir im professionellen Gesundheitssystem behandeln, sind eigentlich Befindlichkeitsstörungen. Das liegt unter anderem daran, dass die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger vergleichsweise niedrig ist. Und damit wissen wir wenig über schlechte Ernährung, über mangelhafte Bewegung und andere Dinge, die unsere Gesundheit bedrohen.
Das heißt, Sie sagen, wir müssen eigentlich erstmal alle mehr über Gesundheit lernen.
Ich weiß, wie schwierig das ist, aber zumindest temporär müsste Gesundheit ein Schulfach sein und nicht nur unter ferner Liefen im Biologieunterricht. Das würde, glaube ich, schon viel verbessern.
Wenn wir jetzt aber sagen, dass so viel Geld in diesen Bereich fließt, dann ist ja eigentlich nicht das Problem, dass zu wenig Geld da ist.
Nein, überhaupt nicht. Bestenfalls die Schweiz kann in Europa noch in Pro-Kopf-Verbrauch mithalten. Wir haben genug Geld im Gesundheitswesen. Und wir haben ja gerade 10, 12 Jahre hinter uns, wo 3 Minister versucht haben, jedes Strukturproblem mit Geld zuzudecken und waren ja mit nichts erfolgreich. Wir haben immer nur mehr Geld ausgegeben. Der Output, das was rauskommt, das ist im internationalen Vergleich bescheiden.
Das heißt, wir müssen eigentlich an die Ausgaben ran.
Ja.
Neben der Gesundheitsbildung, die Sie gerade schon angesprochen haben, dass wir vielleicht nicht mehr mit jedem kleinen Wehwehchen in die Notaufnahme rennen und dazu Verstopfung führen. Wie kann das dann noch aussehen, dass die Ausgaben runtergehen?
Da ist viel Detailarbeit. Also ich würde nie sagen, etwas ist vollständig überflüssig. Aber wir leisten uns ein System, wo alles bezahlt wird, ob der Wert, der Nutzen einer Leistung belegt ist oder nicht. Wenn etwas neu reinkommt, wird das geprüft vom gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist ein Gremium, das hier in Berlin sitzt und da sitzen die Vertreter der Krankenkassen, der niedergelassenen Ärzte und der Krankenhäuser und bewerten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, was bringen neue Dinge. Aber alles, was etabliert im System ist, das wird nicht geprüft, das wird einfach bezahlt. Mir ist auch bewusst, weite Teile der Hausärztchenversorgung, weite Teile der inneren Medizin sind nicht so klar nachprüfbar wie beispielsweise die Qualität einer Wundversorgung oder die Qualität eines geschienten Beinbruchs.
Das heißt, wir müssen eigentlich mehr überprüfen, welche Eingriffe oder welche Medikamente überhaupt wirklich nötig sind,
ja,
sagen Sie.
Und wir müssen auch in diesem System lernen, Nein zu sagen. Also wenn ich in die Charité gehe und der leitende Notarzt der Charité mir sagt, 50% der Notfälle sind Erkältungskrankheiten, dann stimmt doch etwas nicht. Da haben wir eine Hochleistungsmedizin, extrem teuer, extrem gut trainiert, die wir in einem Volkslauf einsetzen. Das ist völlig verrückt.
Das heißt, die Leute sollen dann einfach weggeschickt werden?
Notfalls ja. Also die Antwort muss doch auch sein, damit gehen Sie am nächsten Montag zu Ihrem Hausarzt. Oder auch, sorry, Sie haben nichts. Das ist eine Erkältung, eine Befindlichkeit, wie sie jede und jeder in dieser Republik hat. Da wird aber immer gleich der Teufel an die Wand gemalt. Aus jedem Kopfschmerz wird ein Gehirntumor und aus jeder Erkältung wird eine Corona-Erkrankung.
Woran liegt das dann in unserem System, dass wir auch zu viele Knieoperationen oder Hüftoperationen durchführen? Wie kann man das erklären?
Naja, das System funktioniert mit Geld. Geld ist das Spielzeug für Erwachsene. Und wenn Geld dafür bezahlt wird, dass man Menge erbringt, und das tun wir im Krankenhaus, dort gibt es sogenannte Fallpauschalen, und wer Fallpauschalen finanziert, der finanziert damit Menge und der reizt damit an, dass in diesem Krankenhaus Menge gemacht wird.
Der letzte Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat versucht, damit der Krankenhausreform, die er noch auf den Weg gebracht hat, auch dran zu gehen. Würden Sie sagen, das reicht aus?
Es ist wenigstens mal ein Anfang. Also ein Umsteuern. Ich lobe Herrn Lauterbach selten. Aber die Ideen hinter der Krankenhausreform waren die richtigen. Wir haben im internationalen Vergleich viel zu viele Krankenhäuser. Da wird natürlich der uns zuhört in der Eifel sagen, ja, wie kann denn das sein? Oder in Brandenburg, in der Fläche. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind Städte wie Berlin, sind urbane Regionen wie zum Beispiel das Ruhrgebiet. Da sind viel zu viele Krankenhäuser. Und die machen auch viel zu viel. Die Menschen spüren das ganz genau. Ich stamme aus dem Ahrtal, wo die große Flut war. Also in einer ländlichen Gegend in der Eifel. Aber es sind nur 25 Kilometer bis Bonn und es sind nur 40 Kilometer bis Koblenz. Beides Standorte mit großen Maximalversorgern. Hier die Uniklinik, dort das Bundeswehrkrankenhaus. Die Menschen demonstrieren dafür, dass in den kleinen Städten des Kreises Ahrweiler die Krankenhäuser erhalten werden. Die sind aber so schlau, dass wenn sie ein ernsthaftes Problem, eine Krebserkrankung, eine immunologische Erkrankung haben, dann gehen sie nicht in die Häuser, für die sie demonstrieren, sondern dann fahren sie die 25 oder 40 Kilometer. Wir haben es teilweise auch mit schizophrenem Verhalten im Gesundheitswesen zu tun. Und wenn dann ein Politiker kommt und sagt, wir machen eins der Häuser zu, dann kann der seine Wiederwahl vergessen. Da geht es auch nicht um Partei, sondern das gilt parteiübergreifend.
Also müssten wir alle ein bisschen gelassener auch werden.
Ja, das sowieso.
Das ist immer.
Aber das fällt schwer, wenn man Patient ist. Da ändert sich ja auch sofort die Rolle. Ist man gesund, will man möglichst niedrige Krankenkassenbeiträge bezahlen. Wird man krank, will man alles bezahlt haben. Notfalls auch den Flug in die USA, ein Heilversuch, der in Deutschland noch gar nicht zugelassen ist. Keine Seltenheit bei Krebserkrankungen. Mhm. Also wir verhalten uns nicht konsistent in einer Rolle. Wir verlangen in der jeweiligen Rolle das Maximale.
Sie sagten vorhin schon, wir müssten in dem System auch lernen, mal öfter Nein zu sagen. Jetzt haben der Gesundheitsökonom Boris Augurski und der Intensivmediziner Christian Karagiannidis ein Buch herausgebracht. Und da haben sie sehr einschneidende Forderungen vorgelegt. Sie finden, es braucht unter anderem eine stärkere Selbstbeteiligung, aber sie finden auch, dass Behandlungen auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis überprüft werden sollten, was in der Konsequenz dann heißen könnte, dass beispielsweise eine ältere Person eine bestimmte Operation nicht mehr erhalten könnte, weil der gewonnene Nutzen nicht mehr im Verhältnis zu den Kosten des Eingriffs stehen würde. Ist es schon so weit gekommen, dass wir das jetzt tun müssen?
Ich fange mal hinten an bei der Kosten-Nutzen-Bewertung. Da hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe klipp und klar gesagt, das ist verfassungswidrig. Für mich sind solche Forderungen auch eher aus der Rubrik Anbellen des Mondes. Das hört sich so gut an, wenn beamtete Professoren, die in der Regel privat versichert sind, dann den Leuten sagen, ihr müsst den Gürtel enger schnallen. Aber sobald bei Beamten der Gürtel enger geschnallt werden soll, haben wir den Shitstorm par excellence. Im Übrigen darf ich daran erinnern, es war Ulla Schmidt und ich war dabei, die damals eine Selbstbeteiligung im ambulanten Bereich eingeführt hat. Und ein liberaler Gesundheitsminister hat die wieder abgeschafft. Also das war von der Ideologie her eigentlich eine völlige Umkehrung der Werte. Ich bin also sehr skeptisch, ob negative Bestrafungselemente wie Selbstbeteiligung oder Franchise in der Schweiz, ob solche Elemente letztlich steuern. Wir hatten das mehrfach in den letzten 30 Jahren und da habe ich ja jetzt mal eine Gnade der frühen Geburt, dass ich das alles miterlebt habe. Die Kurve verlief dann immer so, dass zuerst mal jeder die Leistung, die gestrichen wurde oder wo die Selbstbeteiligung erhöht wurde, auf Teufel komm raus nachgefragt hat. Also wir hatten dann Steigerungen von 10-20% der Leistungsmenge im Quartal. Dann kam die Selbstbeteiligung, dann fiel das runter, meistens dann 20% unter das Vorniveau, nicht das Erhöhte, sondern den Durchschnitt. Und nach einem Jahr bis zwei Jahren war alles wieder so wie früher. Die Menschen gewöhnen sich daran, sie lieben es nicht, aber ihr Verhalten ändern sie nicht. Und ein zweiter Aspekt, immer dann, und das wollen die Autoren ja auch, Sozialausnahmen machen. Aber damit schaffen sie eine Riesenbürokratie. Was ist denn ein Sozialfall? Jemand, der Bürgergeld bezieht? Jemand, der ein geringes Einkommen oder eine geringe Rente hat? Das muss dann geprüft werden. Und zum Schluss ist der Verwaltungsaufwand für das, was dann da gemacht wird, gleich hoch wie die Einsparungen, die dadurch erzielt werden. Von daher, das ist für mich ein Holzweg. Da können wir ein paar Zeichen setzen. Ich persönlich wäre zum Beispiel sehr dafür, dass die missbräuchliche Inanspruchnahme der Notfallrettung sanktioniert würde. Auch da mit großen Problemen. Die Ärzte wollen nicht sagen, es ist kein Notfall. Aus Haftungsgründen, aber auch, weil sie nicht Nein sagen wollen. Aber hier bin ich der Meinung, hat sich etwas eingebürgert, bis hin zum puren Zynismus. Ich habe nicht selten in meinem Bekanntenkreis gehört, wie auf einen Facharzttermin warten. Ich gehe samstags morgens mit einem guten Buch in die Charité und innerhalb von 4 bis 6 Stunden sehe ich einen Facharzt. Dafür ist die Notfallversorgung nicht gedacht.
Das heißt, wenn ich einen Krankenwagen riefe und am Ende habe ich gar nichts so Schlimmes, dann müsste ich Geld dafür bezahlen.
Ja. Denn sie betreten das System am teuersten Punkt der Versorgung. Und das System kennt ja Absurditäten ohne Ende. Ich rekurriere mal auf eine Report-Mainz-Sendung. Da liegen an einer Mainzer Ausfallstraße ein Krankenhaus und ein Pflegeheim an der gleichen Straße. Aber nicht an der gleichen Straßenseite, sondern gegenüber. Vor 2 Jahren ist dort knapp 70 Mal der Notarzt gekommen, nur um einen Patienten aus dem Pflegeheim gegenüber ins Krankenhaus. Es ist wirklich direkt gegenüber. Und jetzt kommt der Brüller. Zwischen den beiden Häusern gibt es einen Bettentunnel unter der Straße. Der darf aber mit Patienten nicht benutzt werden. Und pro Einsatz kostete dieser Krankentransport über die Straße Pi mal Daumen 1100 Euro. Jetzt überlegen Sie, 66 mal 1100 Euro.
Unglaublich.
Ja.
Die Vorschriften verhindern das.
Ja, und da sind wir auch manchmal Teil des Problems. Also sowohl die Krankenkassen wie die Krankenhäuser und die kassenärztlichen Vereinigungen leben auch von der Bürokratie. Das schafft Arbeitsplätze und das habe ich persönlich in meinem Job erlebt. Das Schwierigste war, etwas zu streichen, auch wenn es erkennbarer Unsinn war. Kafka hätte seine Freude an uns gehabt.
Wurde versucht, diese Vorschrift zu ändern mit diesem Bettentunnel von dem Pflegeheim?
Ja.
Und das hat nicht geklappt?
Nein.
Woran lag das?
Ja, weil es bestimmte Anforderungen gibt, die in dem Tunnel nicht zu realisieren waren. Man denkt ja immer nur im größten anzunehmenden Unfall, dass da zum Beispiel der Tunnel verstopft ist. Bei der Krankenfahrt war man völlig sicher. Und jeder zeigte mit dem Finger auf die anderen.
Für Einsparungen, für harte Reformen sind Sie ein guter Gesprächspartner. Als Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium unter Ulla Schmidt haben Sie an genau solchen gearbeitet. Schmidt hat damals, das haben Sie gerade auch schon erwähnt, einige Dinge durchgesetzt, was seitdem kein Gesundheitsminister mehr wagte. Sie führte etwa die Praxisgebühr von 10 Euro ein und einen Eigenanteil in der Apotheke. Wie wappnet man sich dagegen, wenn man davor schon weiß, dass man sich unbeliebt macht?
Ich weiß gar nicht, ob man sich so unbeliebt macht. Wenn man den Leuten erklärt, dass es nicht geht, damals hatten die Krankenkassen Pi mal Daumen 20 Milliarden Miese. Wenn man den Leuten sagt, das sind eure Beiträge, die Alternative zu dem, was ich jetzt mache, ist, die Beitragssätze weiter zu erhöhen. Dann haben sie zumindest mal bei Teilen der Bevölkerung Verständnis. Und die, die ein System in Anspruch nehmen, die sehen erstmal, was das für ein Aufwand ist. Und dann sind doch beispielsweise 10 Euro Selbstbeteiligung am Tag im Krankenhaus, die sind doch nichts.
Ist das Ihre Erfahrung von damals, dass viele Leute das gut fanden?
Wir könnten ja über bestimmte Medien in diesem Land reden, die natürlich sofort den Skandal gesucht haben. Der erste Tote der Gesundheitsreform, der dann flachgelegt war auf der Titelseite, da darf man sich nicht von beeindrucken lassen. Ja, das sind Härten. Aber nichts tun schafft größere Härten. Das haben die letzten drei Minister gezeigt.
Vielleicht auch Zeit für eine selbstkritische Bilanz. Wie viel Schuld haben Sie denn daran? Oder gibt es was, was Sie hätten anders machen können?
Also Schuld ist für Juristen ein strafrechtliches Phänomen. Also darum geht es nicht. Aber natürlich muss man sich gerade nach einem langen Berufsleben fragen, hat man alles richtig gemacht? Nein, hat man nicht. Wer viel macht, macht auch viele Fehler. Das ist erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis ist, ich habe etwa 2/3 meines Berufslebens geglaubt, dass der Gesetzgeber durch bessere Gesetze, durch noch mehr Gesetze Probleme lösen kann. Das hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, nee, es muss alles stimmen. Es muss ein ordentliches, zurückhaltendes Gesetz formuliert werden. Es müssen die Anreize für die Akteure, also für Patienten, für Kassen, für Leistungserbringer, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und so weiter, so gesetzt werden, dass es sich lohnt, wirtschaftlich zu arbeiten, dass es sich lohnt, sparsam zu sein. Die Erkenntnis hätte ich mir früher gewünscht. Heute bin ich eher gegen neue Gesetze, weil ich sage, es verschlimmbessert die Situation nur. Ich bin dann für neue Gesetze, wenn wir bürokratische Hürden wegnehmen, wenn wir es einfacher formulieren. Es gibt im Sozialgesetzbuch Formulierungen, die niemand mehr in dieser Republik versteht. Beispielsweise über die ärztliche Vergütung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war bis zu ihrem Tod mit einer Ärztin verheiratet. Und am Quartalsende war es für mich besser, wenn ich nicht zu Hause war, um die gesamte Wut nicht abzubekommen über dieses Honorierungssystem.
Wenn sie die Abrechnung praktisch machen musste?
Also das hätte ich früher erkennen müssen. Und überhaupt, man hätte noch eine größere Frustrationstoleranz entwickeln müssen. Ja, manche Dinge gehen schief, weil man das Verhalten der Leute falsch einschätzt, weil man früher geglaubt hat, der Homo economicus würde sich immer rational verhalten, wenn die finanziellen Bedingungen stimmen. Heute wissen wir aus der Verhaltensökonomie, dass ganz andere Dinge wesentlich sind für Entscheidungen als nur der finanzielle Anreiz. Der ist auch wichtig, aber er ist nicht so dominierend, wie uns die Ökonomen noch zu meiner Studienzeit und danach gelehrt haben.
Welches Gesetz ist denn mal schiefgegangen in Ihrer heutigen Lesart?
Naja, nie ein ganzes Gesetz, sondern Teile davon. Also Fallpauschalen beispielsweise, Ich war da noch nicht im Ministerium, als die Grundsatzentscheidung gefallen ist. Das war noch zu Zeiten der grünen Gesundheitsministerin Andrea Fischer. Aber in unserer Zeit wurde das Ding quasi implementiert und in Gang gesetzt. Und wie wir Deutschen so sind, in allen anderen Ländern waren Fallpauschalen Kalkulationshilfen für das Budget. Bei uns wurde das nach einer kurzen Phase auf ein echtes Preissystem umgestellt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass großzügig kalkulierte Pauschalen immer häufiger abgerechnet wurden und knapp kalkulierte Pauschalen sind die Leistungen nicht erbracht worden. Ich habe das später noch mal live erlebt. Ich war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender eines bekannten Berliner Krankenhauses und es ging darum, dass ein neuer Linksherzkatheter-Messplatz eingerichtet wird. Und das Krankenhaus wollte einen zweiten Platz haben. Ich habe gesagt, Liebe Verwaltung, ihr seid bekloppt. Das Letzte, was Berlin braucht, ist noch mehr solcher Plätze. Wir haben jetzt sowieso schon mehr als ganze Länder der EU. Daraufhin wurde mir gesagt, pass mal auf, lieber Herr Knieps, Sie hat zwar der Staat hierhin entsandt, aber Sie sind dem Wohl und Wehe dieses Hauses verpflichtet. Sie müssen für das stimmen, was diesem Haus gut tut. Und diesem Haus tut gut, noch eine Cash-Cow zu haben, neben der schon bestehenden. Die salomonische Lösung war, während der Entscheidung bin ich auf Toilette gegangen. Aber man kann ja nicht immer auf Toilette gehen, wenn schmerzhafte Entscheidungen anstehen.
Eine Besonderheit in der Gesundheitspolitik ist, dass die Verbände und Berufsgruppen so einflussreich sind wie vielleicht in keinem anderen Politikfeld. Müsste sich da was ändern?
Da überlege ich hin und her. Also in jeder Form von Planwirtschaft haben die Akteure Einfluss. Also ich würde ja nicht sagen, die Ärzte haben mehr Einfluss beispielsweise als der Deutsche Bauernverband. Die Sache ist ja mal geklärt worden vor anderthalb Jahren, wer da welchen Einfluss hat.
Aber den Bauernprotesten.
Ja, und wie dann die Politik einknickt. Ich weiß es nicht, ob es zu viel Einfluss gibt. Diese Einflusssysteme haben ja auch Checks and Balances. Das Besondere der deutschen Selbstverwaltung ist ja, dass nicht eine Gruppe alleine entscheiden kann, sondern dass sie immer ihr Counterpart überzeugen muss. Wenn wir sagen, zu viele Krankenhäuser, dann müssen wir ja im Großen und Ganzen auch mal die Politik und auch die Krankenhäuser überzeugen, dass es Sinn macht, Betten abzubauen. Umgekehrt, wenn Ärzte mehr Geld haben wollen, dann müssen sie uns überzeugen, dass wir das bezahlen. Im Prinzip, wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, finde ich das gar nicht so schlecht.
Für eine echte Reform, das sagten Sie kürzlich in einem Interview, brauche der Gesundheitsminister oder die Ministerin eine Persönlichkeit, die bereit sei, diese Reform auch zu ihrem Projekt zu machen. Blüm sei so eine Persönlichkeit gewesen, Seehofer und Schmidt auch. Danach sei keiner mehr gekommen. Gelingt jetzt mit der neuen Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU die Wende?
Ob sie gelingt, weiß ich nicht. Aber zumindest haben wir eine Chance. Es ist nicht per se schlecht, wenn Gesundheitsminister nicht unbedingt aus dem System selbst kommen. Frau Wagen ist eine versierte Parlamentarierin. Sie bringt Erfahrung mit. Als parlamentarische Geschäftsführerin müssen sie Interessen ausbalancieren. Es kommt extrem darauf an, welche Mannschaft sie jetzt um sich hat. Und nach allem, was ich bisher höre, ich bin ihr persönlich noch nicht begegnet, sie hört zu, sie stellt Fragen, sie macht aber auch klar, dass entschieden wird. All das spricht erstmal für sie. Nur hat sie bisher noch keinen echten Shitstorm gegen sich erlebt. Und ich muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, als ich 8 Jahre bei Ulla Schmidt war, waren das Zeiten, wo es noch keine sozialen Medien gab. Also Frau Wagen kämpft sicherlich unter schwierigeren Bedingungen. Und dann muss sie einfach in der Lage sein, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Karl Lauterbach hat ja jeden Tag was Neues erzählt und hat nicht dialoghaft kommuniziert. Der hat ja mit den Akteuren nicht gesprochen. In 3,5 Jahren hatte ich genau einen Termin bei ihm. Und da ging es um eine Spezialfrage der ärztlichen Honorierung. Der hat ja nicht mit der Selbstverwaltung kommuniziert, weder mit uns, noch mit den Ärzten, noch mit den Krankenhäusern. Der hat ja nur jeden Tag irgendwas abgesondert. Und er hat das Haus verrückt gemacht. Die Leute waren erleichtert, dass ein neuer Minister kommt. Nicht, weil die mit der Politik nicht einverstanden waren, sondern weil die mit der Art der Kommunikation nichts anfangen konnten.
Da könnte es jetzt also erstmal besser werden.
Ja.
Nur hat die Regierung jetzt auch gleichzeitig gesagt, dass sie wichtige Reformen im Bereich Gesundheit, Pflege nicht auf den Weg bringt, sondern dass sie erstmal Kommissionen einsetzt. Ist das nicht ein kolossaler Fehler?
Es ist zumindest überflüssig. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Es gibt Jahresgutachten des Sachverständigenrates für die Entwicklung in Gesundheit und Pflege, die sich mit allen schwierigen Dingen des Gesundheitswesens befasst haben, wo die besten Ökonomen und Ärzte im Sinne von Public Health sitzen und Empfehlungen geben. Wir hatten ein Riesenprojekt der Bosch-Stiftung Neustart, wo alles, was Rang und Namen hat, integriert war, wo Bürgerplattformen einbezogen waren. Ich finde, wir brauchen keine weiteren Kommissionen. Wir müssen endlich was tun.
Eine Prognose zum Schluss. Werden wir in 10 Jahren ein Gesundheitssystem haben, das besser aufgestellt ist als heute und für das wir geringere Beiträge zahlen müssen als heute?
Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Erster Teil der Frage, ja, ich glaube, dass das System besser werden kann und auch besser wird, allein unter dem Druck der Verhältnisse. Denn das haben wir ja auch erlebt in Zeiten von Gröhe, Spahn und Lauterbach Anfangsphase, war Kohle ohne Ende da. Da wurde jeder Konflikt mit Geld zugedeckt. war einer der zentralen Fehler. Jetzt ist meine Hoffnung, der Mangel macht erfinderisch und begünstigt Reformen. Ich glaube nicht, dass es billiger wird. Einfach, weil persönliche Dienstleistungen sind nicht rationalisierbar. Ein Teil der Kostensteigerungen sind ja beispielsweise bessere Löhne für Pflegekräfte. Das wollen wir ja alle. Wir wollen auch nicht, dass junge Assistenzärzte 72 Stunden Bereitschaftsdienst machen. Also ich möchte von solchen Leuten nicht operiert werden. Und deshalb wird das Gesundheitswesen immer in Abhängigkeit vom Wohlstand teuer bleiben.
Ein gemischter Ausblick, immerhin kein ganz pessimistischer. Vielen Dank, Herr Knieps.
Sehr gern.
Das war die dritte Folge unserer August-Deep-Dives. Nächste Woche erwartet Sie im letzten Deep-Dive des 5x5-Minuten-Talks der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Das war die letzte Folge unserer August-Deep-Dives, 5x5-Minuten. Versprochene kurze und knackige 5 Minuten gibt es wieder wie gewohnt am kommenden Montag von uns. Sie wissen ja, montags bis freitags. Immer morgens um 5 Uhr.